HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Im Juni 1969 veränderte sich die Welt für alle Homosexuellen und Transsexuellen. Mit einem Aufstand vor der New Yorker Bar Stonewall Inn begann der Kampf für Gleichberechtigung. Das Stonewall Inn war eine der Bars im New Yorker Greenwich Village, in der sich die Homo- und Transsexuellen trafen. Allzu oft war es aber alles andere als ein entspannter Kneipenabend. Ständig mussten die Gäste mit Polizeirazzien rechnen und damit verhaftet und erniedrigt zu werden. Doch irgendwann war es genug. In der Nacht zum 28. Juni 1969 wehrten sich die Gäste des Stonewall Inns gegen die ständige Polizeiwillkür. Aus diesem Aufstand wurde eine weltweite Bewegung für Gleichberechtigung. Und heute? Vieles hat sich verändert in den vergangenen 50 Jahren. Kai Clement.
Es ist eine Nacht des Aufruhrs. Steine und Flaschen fliegen, Polizeiwagen werden attackiert.
We started throwing rocks and bottles and shaking police cars.
Die Krawalle rund um die Bar Stonewall Inn an New Yorks Christopher Street sind ein Wendepunkt, der Beginn von etwas Neuem.
Im Rückblick denken die Leute, Stonewall hätte alle Probleme geändert, die Schwule hatten. Tatsächlich aber ging es darum, dass die schwule Community nun glaubte, sich wehren zu können. Und das war das Entscheidende.
Es ist eine Zeit, in der die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität als Krankheit listet, in der nicht nur in New York die Anbahnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen illegal ist, in der sogenannte Sodomiegesetze schwulen Sex unter Strafe stellen, selbst 1986 noch einmal vom höchsten Gericht der USA bekräftigt. Und es ist eine Zeit, in der Public Service Announcements im Fernsehen warnen. Der nette Nachbar von nebenan, er mag zwar normal wirken, doch tatsächlich ist er krank, unsichtbar, aber ansteckend, homosexuell.
What Jimmy didn't know is that Ralph was sick. A sickness that was not visible like smallpox, but no less dangerous and contagious. A sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual. One never knows when the homosexual is about. He may appear normal, and it may be too late when you discover he is mentally ill.
Angst vor der Polizei, vor den Nachbarn, vor den Folgen für die eigene Gesundheit, ja sogar das Seelenheil prägen das Leben vieler Schwulen und Lesben. Es ist ein andauerndes Versteckspiel, das allerdings hat so gar nichts Spielerisches. Es leugnet die eigene Identität. Manche Eltern wollen ihre Kinder von der vermeintlichen Krankheit heilen. Elektroschocks waren das Mittel der Zeit.
Einem Freund von mir, John, ließ seine Mutter eine Schocktherapie verabreichen. Er ist verrückt geworden. Sie mussten ihn schließlich wegsperren. Die Mutter wollte ihn eigentlich heilen. In den 50er und 60er Jahren war Schwulsein eben eine Krankheit. Wenn ich dich berührte oder umarmte, konntest du schwul werden.
Es sind auch die Krawalle rund um das Stonewall Inn, die ein neues, bis dahin unerhörtes Selbstbewusstsein formen. Identität statt Krankheit, Stolz statt Versteckspiel, das gilt nicht nur, aber auch für schillernde Charaktere. Einen jungen Mann aus Gravel Snatch in Kentucky verschlägt es nach New York. Aber er kann die Weltstadt nicht lange auskosten, denn er bekommt Post von offizieller Stelle. Die Einberufung in einen Krieg, den die USA nicht gewinnen werden. Das New Yorker Museum der Historical Society und dessen Kuratorin Rebecca Klassen erinnern an diesen Mann, der lieber Frauenkleidung tragen wollte und das nicht nur im Geheimen. Klassen spricht in der Ausstellung zu dem Stonewall-Jubiläum konsequent nur noch von ihr, nicht mehr von ihm.
She moved to New York City in 1968.
Sie zog 1968 nach New York, tanzte und feierte in der Bar Stonewall Inn. Dann aber wurde sie in den Vietnamkrieg eingezogen, kämpfte dort, überlebte, kam zurück im Herbst 69, hatte überhaupt nichts von den Stonewall-Krawallen mitbekommen, ging eines Abends wieder zu der Bar und stand vor verschlossenen Türen.
Kuratorin Klaassen hat Erinnerungsstücke zusammengetragen. Das sind die Roller Skates, die sternförmige Sonnenbrille, ein Zauberstab und die perlenbesetzte Handtasche, auf der Kentucky steht. Das sind die Insignien eines Mannes, der sich fortan Rollerina Fairy Godmother nennen sollte, der während seines Vietnam-Einsatzes gar nicht mitbekommt, dass die Bar Stonewall Inn zum Zentrum schwul-lesbischen Widerstandes gegen Polizeiübergriffe geworden und geschlossen worden war, der in New York dann seine Verwandlung erlebt.
In 1970 she got a job in Rockefeller Center and began skating to work.
1970 fand sie einen Job im Rockefeller und begann zur Arbeit zu skaten. Eines Tages ging sie in einen Secondhand-Laden und die Besitzer fingen an, sie einzukleiden. Ein Kleid, ein Hut und so weiter. So wurde sie zur Rollerina Fairy Godmother. Sie skatete durch ganz New York im Fummel. Das war geradezu unerhört in den frühen 70ern. Und sie fing an, zu CSD-Paraden zu gehen.
She began going to Pride marches.
50 Jahre Stonewall Inn, das ist die Geschichte eines Kampfes um Gleichberechtigung und Respekt. Ein Kampf, der in der gleichnamigen Bar einen symbolstarken Höhepunkt erlebt. Als die Polizei dort in der Nacht auf den 28. Juni 1969 wieder einmal eine Razzia durchführt, da war es das eine Mal zu viel. Der Widerstand beginnt. Daran erinnern viele New Yorker Einrichtungen, vom Kunstmuseum in Brooklyn bis hin zur Bibliothek am Bryant Park. Die Historical Society widmet ihre Ausstellung dem schwul-lesbischen Nachtleben rund um das Stonewall Inn. Museumsdirektorin Margie Hofer nennt den Cork Club an der Upper West Side, die Bar Matchbook im Astor Hotel am Times Square oder den Blue Parrot.
These were one of the few places that members of the community felt safe.
Das waren einige der wenigen Orte, wo sich Schwule und Lesben sicher fühlten, feiern und loslassen konnten. Aber das waren eben auch Orte, um Leute aufzurütteln, Teil einer Bewegung zu werden und Dinge zu verändern.
People to be part of a movement and to make change.
Diese Bars aber sind lange Zeit bloß provisorischer Schutzraum, bieten nur vermeintliche Sicherheit. Der heute 77-jährigen Lee Savvy haben sich diese Jahre mit ihren vielen Razzien ins Gedächtnis gebrannt. Die New Yorkerin hat mit ihrer langjährigen Freundin und späteren Frau zwar im Norden der Weltstadt gelebt, in Upstate New York, ist aber immer wieder in lesbische Bars in Manhattan gegangen. Ob sie sich noch an ihren ersten Besuch erinnern kann, da lacht sie nur. Natürlich, wie könnte sie diesen unglaublichen Moment vergessen? Eine Freundin von der Highschool hat sie mitgenommen.
Sie hat mich in meine erste Bar gebracht, die hieß Pony. Um reinzukommen, musste ich erst einmal einen männlich geschnittenen Anzug haben, aber auch Strümpfe tragen und Absätze. Ich ging also hinein und all diese Frauen drehten sich um und schauten mich an. Da dachte ich, du liebe Zeit, das muss der Himmel sein. Das war so aufregend, auch ein bisschen beängstigend, aber vor allem aufregend. Einen Ort zu haben, wo Frauen tatsächlich Frauen treffen wollten. Das Ratespiel hatte ein Ende, all diese Risiken und Versuche.
Lee Savvy arbeitet auch mit 77 Jahren noch als Gestalttherapeutin und sie unterstützt weiterhin das von ihr mitgegründete Identity House, das Haus der Identität. Seit 1971 ist das eine Beratungseinrichtung, die Menschen beim Coming Out hilft.
Das ist heute gar nicht so viel anders, denn es gibt so viele Zuwanderer in New York. Selbst Leute, die hier Urlaub machen, suchen uns auf. Denn es gibt keine Beratung in ihren Heimatländern. Und ja, oft wandern sie die Straße auf und ab, ganz wie es früher in den 70ern war, um ihren ganzen Mut zusammenzunehmen und hereinzukommen. Nur um mit jemandem zu sprechen, der oder die so ist wie sie.
Lee Savvy sagt, sie habe damals in den Jahren rund um die Stonewall-Krawalle schlicht Glück gehabt. Sie habe nie eine Polizeirazzia miterlebt. Zwar nicht miterlebt, aber genug Geschichten gehört. Darüber, welch grausames Ende das Versteckspiel damals nehmen konnte, wenn es dann doch missglückte und die Polizei eine Bar stürmte.
Just before Stonewall, I was in a bar.
Kurz vor Stonewall war ich in einer Bar, die hieß The Duchess. Und in einer Nachbarbar, es könnte sogar das Stonewall gewesen sein oder The Monster, da ist ein junger Mann aus Argentinien wegen einer Razzia aus dem Fenster der ersten Etage gesprungen. Er wurde von einem Zaun aufgespießt und starb. Solche Geschichten sind damals ständig passiert.
Es ist Freitagabend, Wochenende also, in der Nacht auf den 28. Juni 1969. Die vor allem bei Schwulen und Drag Queens beliebte Bar Stonewall Inn ist gut besucht.
We were dancing with each other when we heard screams and hollering.
Wir tanzten miteinander, als wir auf einmal Geschrei und Gebrüll hörten. Wir dachten, es sei eine Razzia wie jede andere. Sie würden sagen, aufreihen, Mädels. Wir hörten noch die Drag Queen Gypsy rufen, fasst mich nicht an, mein Mann ist auch ein Bull. Doch dieses Mal war es anders. Sie warfen Drogen auf den Boden und sagten, gehört dir das? Wir sagten, nein. Schließlich half uns ein wirklich netter Nachbarschaftspolizist. Er gab uns ein Zeichen und drei von uns konnten sich aus der Bar schleichen. Da waren dann 25, 30 Leute, dann 50, schließlich 100, 150. Und dann fingen wir an, Steine und Flaschen zu werfen und Polizeiwagen zu schütteln. Wir brachen das Schloss an einem Gefangenentransporter auf mit rund 30 Leuten und alle kamen heraus.
Tree Sequoia kümmert sich auch heute noch um die Gäste im Stonewall Inn. Dabei ist der Barkeeper inzwischen 80 Jahre alt und tourt durch die ganze Welt, um die Geschichte, aber auch die Geschichten von damals zu erzählen. Als in dieser Nacht des 28. Juni die Polizeisirenen heulten, da passiert etwas Unglaubliches. Es ist nur gut eine Handvoll Polizisten, die wieder einmal eine Razzia durchführt. Diskriminierung, Schikanierung, Herabwürdigung, vieles davon mit gesetzlicher Rückendeckung. Doch dieses Mal ist alles anders. Das Machtgefüge ändert sich dramatisch.
Hier konnte man parken. Zwei Leute haben eine Parkuhr herausgerissen mit dem Beton und haben sie als Rambock benutzt, um die Tür zum Stonewall Inn aufzubrechen. Nun hatte sich die Polizei da verbarrikadiert, wollte um keinen Preis herauskommen. Hunderte waren vor der Tür, bereit, sie zu töten. Wir haben Mülleimer angezündet und durch die Fenster geworfen. Aber es ist wohl gegen das Gesetz, eine Bar abzufackeln, wenn die Polizei noch darin ist oder schließlich mehr Polizei als Verstärkung anrückt.
10 oder 12 Mal sei er selbst im Gefängnis gelandet, erinnert sich Tree Sequoia, weil er in schwulen Bars aufgegriffen wurde. Doch nicht in dieser Nacht. Es ist der Moment, der ändern sollte, was sein Leben bislang geprägt hatte.
1969 hatten wir nichts, absolut nichts. Wenn jemand dich nicht mochte und deinen Chef anrief, konntest du gefeuert werden, konntest deine Wohnung verlieren, deine Eltern würden dich hinauswerfen. Seitdem ist so viel passiert, schwule Ehen, Gleichberechtigung. Die Veränderungen sind verblüffend, denn nach der Rebellion von 1969 dachten wir noch, das war's.
Lee Zevi, die Mitbegründerin des Identity-Hauses, sagt, damals sei es weit verbreitete Meinung gewesen, dass Schwule und Lesben ihr Leben lang leiden würden. Selbst Romane seien nur akzeptabel gewesen, wenn der schwule Charakter am Ende starb, Selbstmord beging. Ein positives Lebensmodell? Fehlanzeige.
Die Leute waren in Angst und Schrecken. Es ging nicht bloß um ihr Selbstbewusstsein. Sie dachten, sie würden in den Feuern der Hölle schmoren oder hinausgeworfen werden und auf der Straße landen. Sie würden ihr Leben lang leiden müssen. Viele sind damit einfach nicht zurechtgekommen und waren sehr deprimiert.
Der Park vor dem Stonewall Inn ist nicht viel mehr als ein begrüntes Straßendreieck mit ein paar Sträuchern und Sitzbänken. Doch wenn Barkeeper Tree Sequoia in dieser Tage überquert und zur Arbeit geht, dann befindet er sich auf dem Gelände eines amerikanischen Nationaldenkmals. Noch Barack Obama hat den Ort zum National Monument erklärt, dem ersten für die Rechte von Schwulen und Lesben. Der damalige US-Präsident sandte eine Videobotschaft aus dem Weißen Haus.
So this week I'm designating the Stonewall National Monument as the newest addition to America's national park system. Stonewall will be our first national monument to tell the story of the struggle for LGBT rights.
Gut möglich, dass man auf dieser kleinen Grünfläche heute einen Parkranger mit dem typisch breitkrempigen Hut trifft, so wie man sie auch aus den Nationalparks Amerikas kennt. Der gibt dann Auskunft über die Geschichte des Kampfes um Gleichberechtigung. Es gehe um eine Gleichberechtigung der Liebe, so hat es der frühere US-Präsident in einer flammenden Rede erklärt. Nicht irgendeiner, sondern seine Antrittsrede zur zweiten Amtszeit.
Our journey is not complete until our gay brothers and sisters are treated like anyone else under the law. For if we are truly created equal, then surely the love we commit to one another must be equal as well.
Die Zeiten haben sich geändert. Auf einen Obama ist ein Trump gefolgt. Der hat im April durchgesetzt, dass Transgender-Menschen nicht mehr im Militär dienen dürfen. Und sein Außenministerium hat zuletzt verfügt, dass im sogenannten Pride-Monat, den Wochen rund um das Stonewall-Jubiläum, US-Botschaften nicht die Regenbogenflagge der LGBTQ-Bewegung hissen dürfen. Der amerikanische Botschafter in Berlin, selbst schwul, hatte sich das anders gewünscht. Es sind Anzeichen für einen Kurswechsel, den insbesondere Vizepräsident Mike Pence unterstützt. Klare Ansage, über amerikanischen Botschaften dürfe nur eine Fahne wehen, so sagt Pence beim Sender NBC, und zwar die US-Nationalflagge.
On the flagpole of our American embassies, that one flag should fly, and that's the American flag.
Auf New Yorks Upper West Side liegt das weitläufige Areal der Elite-Universität Columbia.
Hi, Suzanne Goldberg. I'm a law professor at Columbia University and a director of the Center for Gender and Sexuality Law here.
Suzanne Goldberg ist Juraprofessorin. Der Weg zu ihrem Büro führt an der Skulptur des Denkers von Auguste Rodin vorbei.
We are in a very promising time in the sense that we have greater advances toward legal and social equality than we have ever seen before.
Es sind vielversprechende Zeiten in dem Sinne, dass wir mehr rechtliche und soziale Gleichberechtigung erleben als jemals zuvor. Wir sehen in den USA und weltweit eine Vision von Gleichheit und Teilnahme wie niemals zuvor. Zugleich erleben wir Widerstand, wie immer bei Bewegungen für soziale Gerechtigkeit. Wir erleben das mit Bäckern, Blumenläden oder anderen Geschäften, die gleichgeschlechtliche Paare bei deren Hochzeitsfeiern nicht bedienen wollen. Oder wir erleben es mit Schulen, die versuchen, Transgender-Kindern den Zugang zu ihren Toiletten zu verweigern.
Right, so we see this in school systems that are trying to deny transgender kids access to the restrooms.
Dem entgegen steht ein offen schwul lebender demokratischer Politiker, der gerne Trumps Nachfolger werden möchte. Gleichgeschlechtliche Hochzeiten sind legal in allen 50 Staaten seit der Supreme Court-Entscheidung von 2015. In Deutschland brauchte der Gesetzgeber 2 Jahre länger, bis das sogenannte Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts in Kraft trat. Und die amerikanische Polizei verfolgt sogenannte Hate Crimes, Hassverbrechen also, gleich gegen welche Minderheit, meistens jedenfalls. 2003 war Suzanne Goldberg als Expertin dabei, als das oberste Gericht der USA eine bahnbrechende Entscheidung traf. Rechtsstreit Lawrence versus Texas. Am Ende dieses Verfahrens war klar, der Supreme Court verwirft alle noch verbliebenen sogenannten Sodomie-Gesetze, die schwulen Sex kriminalisieren. 2003.
That was an absolutely thrilling victory.
Das war ein absolut ergreifender Sieg. In den USA haben wir seit 1986 mit einem Urteil des obersten Gerichts gelebt, das im Grunde sagte, dass Schwule freilaufende Kriminelle sind. Es lag an der Moral der jeweiligen US-Staaten, ob sie das Leben schwuler Menschen wirklich kriminalisieren wollten.
So in 2003 to have the US Supreme Court say,
im Jahr 2003 vom Gericht zu hören, dass es einen Fehler gemacht hat, das war ein enormer Erfolg. Das hat den Grundstein für alle späteren Siege rund um Gleichberechtigung gelegt, seien es Eheschließungen oder viele andere Bereiche.
Wie viele Flaschen Champagner sie damals geöffnet habe, da lacht die Juraprofessorin nur ihr herzhaftes Lachen, so viele, wie sie habe finden können.
As many as I could find.
Nur einen Tag vor dem Interview hat Suzanne Goldberg einen Vortrag über LGBTQ-Rechte weltweit gehalten. Auch mit dem Blick auf die Weltkugel gilt, ganz ähnlich wie für einzelne Länder, die Lage ist vielfach besser geworden, aber noch längst nicht überall.
We're seeing tremendous advantages. The marriage equality movement is booming.
Wir erleben unglaublichen Fortschritt. Das Recht auf Ehe zum Beispiel boomt geradezu. Es wird von so vielen Ländern wie noch nie anerkannt, darunter auch Taiwan als das erste asiatische Land. Wir haben auch mehr Länder als je zuvor, die Sodomie entkriminalisieren, so wie gerade erst Botswana oder vor einigen Monaten Indien. Da hat sich enorm viel bewegt.
So these are
Zugleich kriminalisieren immer noch 70 Staaten weltweit intime sexuelle gleichgeschlechtliche Beziehungen. 7 davon fordern die Todesstrafe und 5 weitere verhängen sie unter bestimmten Voraussetzungen.
Es sind vor allem afrikanische, arabische und asiatische Staaten, die die Karten von Menschenrechtsorganisationen rot färben. Aber es sind nicht nur Länder, die die Todesstrafe verhängen, es ist beispielsweise auch ein selbsterklärter Staat, auch wenn der gar kein fest umrissenes Gebiet hat. August 2015. Samantha Power, die damalige UN-Botschafterin der USA, hat einen jungen Mann mit zu den Vereinten Nationen in New York gebracht. Supinahas heißt er, der Syrer lebte als schwuler Flüchtling inzwischen in den USA. Samantha Power hat auch Fotos mitgebracht. Die zeigen, wie die Terrormiliz Islamischer Staat schwule Männer steinigt, enthauptet oder erschießt. Bilder, die die Miliz anschließend als Teil ihres Propagandakrieges im Netz verbreitet. Oder sie stürzt die Männer von Hausdächern.
Sie sammeln Leute, sagen ihnen, sie sollen kommen und sich die Hinrichtungen ansehen. Manche kommen freiwillig, andere nicht. Einer meiner Freunde war Zeuge, aber er konnte nicht alles mit ansehen, hat es nicht ausgehalten. Sie haben den Mann auf das Dach geführt und mein Freund ist dann einfach weggelaufen.
Supinahas war zu Gast nur bei einem informellen Treffen des Sicherheitsrates. Das ehrgeizige Ziel der damaligen amerikanischen UN-Botschafterin, das Thema Schutz sexueller Minderheiten geradezu im Erbgut der Vereinten Nationen zu verankern.
We're getting this issue into the DNA of the United Nations.
Solche Äußerungen seien von amerikanischen Regierungsvertretern heute wohl kaum noch zu erwarten, räumt Susan Goldberg ein, die Rechtsprofessorin der Columbia-Universität. Die US-Regierung spricht nicht mehr so viel darüber, sehr wohl aber das demokratisch regierte New York, die Wiege der Bewegung sozusagen. Die Weltstadt feiert 50 Jahre Stonewall und die Folgen einen ganzen Monat lang beim sogenannten World Pride. Kurz zuvor gibt es dann noch eine Überraschung. Eigentlich soll es bei der Pressekonferenz des New Yorker Polizeichefs um Sicherheitsmaßnahmen gehen, darum, wie die Polizei diese Feiern schützen wird. Doch Polizeichef James O'Neill belässt es nicht bei einem reinen Sicherheitsbriefing.
Ich glaube, es wäre unverantwortlich für mich, nur über den World Pride Monat zu reden, nicht aber über die Ereignisse im Stonewall Inn im Juni 1969. Ich bin sicher kein Experte dafür, was damals passiert ist. Aber eines weiß ich, was passiert ist, hätte nicht passieren dürfen. Was die New Yorker Polizei, die NYPD damals getan hat, war falsch. Schlicht und einfach. Die Maßnahmen und die Gesetze waren diskriminierend und unterdrückend. Dafür entschuldige ich mich.
Noch 2017 hatte O'Neill eine Entschuldigung abgelehnt, genauso wie sein Vorgänger William Bratton. Das sei nicht notwendig, hatte der erklärt. Aus der schrecklichen Erfahrung von damals sei doch so viel Gutes erwachsen. Das solle man lieber feiern. Was damals geschehen sei, versichert der Polizeichef nun, sei heutzutage für die New Yorker Polizei undenkbar. Zum ersten Mal in der Geschichte des US-Bundesstaates New York weht dann die Regenbogenfahne über dem Kapitol in der Hauptstadt Albany. 50 Jahre Stonewall. Es sind Jahrzehnte, auf die Zeitzeugen mit einem unverkennbaren Staunen zurückblicken. Menschen wie Tree Sequoia, der auch heute noch die Kunden in der namensgebenden Bar Stonewall Inn bedient.
Es wird wohl immer Vorurteile geben. Auch in 100 Jahren noch wird man Leuten beibringen, andere zu hassen. Seien es Menschen anderer Herkunft, anderer Rasse. Es wird nie aufhören, aber es wird besser. Einer sagte, wie wäre es denn mit einem schwulen Präsidenten? Da habe ich nur gesagt, wenn der gut ist, dann gerne.
Menschen wie der Barkeeper Tree Sequoia, Menschen aber auch wie die Psychotherapeutin Lee Zevi, die auch heute noch die von ihr mitgegründete Beratungsstelle unterstützt.
After Stonewall, things got a lot easier because people came out of the closet.
Nach Stonewall wurde vieles einfacher. Die Leute outeten sich, sie wurden sichtbarer. Ich habe 1966 meine Frau getroffen. Wir lebten eine Autostunde nördlich von New York, als Stonewall passierte. Ich dachte damals nur, oh, schon wieder so eine Polizeigeschichte. Es dauerte eine Weile, bis ich und viele andere verstanden haben, dass es um viel mehr ging.
occur to me and to a lot of people that this was a lot more serious. Und
Stolz statt Versteckspiel. Viel hat sich getan, 50 Jahre nach den Stonewall-Inn-Krawallen vom 28. Juni 1969. Das war die Reportage von unserem Korrespondenten in New York, Kai Clement. Ich bin Liane Stahl und danke für Ihr Interesse. Die Reportage zum Nachhören finden Sie in der ARD-Audiothek oder als Podcast auf hrinforadio.de.